Deutschlandfunk.
Epic Dreaming, Dornröschen-Syndrom und Exploding Head Syndrome. Christine, hast du sowas mal in der klinischen Praxis gesehen?
Nee, also diese Phänomene, die sind teilweise so selten, dass selbst manche SchlafmedizinerInnen das in ihrem Berufsleben nie sehen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über seltene Schlafphänomene und zwar, ihr habt es eben schon gehört, über Epic Dreaming, das Dornröschen-Syndrom und das Exploding Head-Syndrom. Christine, die Symptome davon, die sind zum Teil echt total unglaublich.
Ja, und manchmal auch einfach sehr belastend. Also beim Epic Dreaming, da träumen die Betroffenen für weite Teile der Nacht oft von sich wiederholenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie endlos durch Matsch schreiten und am Morgen fühlen sie sich dann total erschöpft. Oder beim Dornröschen-Syndrom, das ist eine Erkrankung, bei der immer wieder Phasen auftreten, in denen die Betroffenen fast den ganzen Tag schlafen. Ja, und beim Exploding Head-Syndrom, da haben Menschen das Gefühl, es gäbe eine Explosion in ihrem Kopf. Und wir klären heute nicht nur, was für Symptome eben die Betroffenen erleben, sondern auch, was man über die Entstehung dieser Schlafphänomene oder Erkrankungen weiß und wie man sie vielleicht behandeln kann.
Und am Ende unserer Folge in unserem Schlafmythen-Check fragen wir uns, ob man zu viel schlafen kann. Maike hat uns nämlich geschrieben an überschlafen@deutschlandfunknova.de und wollte das wissen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört hier bei Überschlafen. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von uns. Und wenn ihr Ideen für Themen habt, über die wir mal sprechen sollen oder vielleicht ja auch für einen Mythencheck, dann schreibt uns auch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Noch kurz zu uns. Bei mir, wie jede Woche, Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Du kannst uns alles zum Thema Schlaf erzählen.
Ja, ich gebe mir zumindest Mühe. Und du bist Ilka Knigge, du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank. Christine, wir sind auf dieses Thema diese Woche gekommen, weil du mal meintest, hey Ilka, es gibt so unglaubliche Schlafphänomene und die sind teilweise gar nicht so selten und man kann die Symptome wirklich manchmal kaum glauben. Ist aber gut, darüber mehr zu wissen, denn dann erkennt man es, wenn man es mal hat und man weiß, es kommt nicht einfach aus dem Nichts. Und manchmal muss man sich ja auch gar keine Sorgen machen.
Ja, und auch wenn diese Schlafphänomene bzw. Erkrankungen auch mit einem teils wirklich sehr großen Leidensdruck einhergehen, das wollen wir hier auch gar nicht außer Acht lassen, finde ich es einfach irgendwie unglaublich faszinierend, was es so jenseits des Durchschnittsschlafs gibt. Und das wissen die meisten, die so durchschnittlich schlafen wie ich und du, glaube ich, auch einfach gar nicht.
Wir starten mal bei Epic Dreaming. Mhm. Lass uns da mal genauer drauf schauen. Du hast eben schon kurz von diesen sich immer wieder wiederholenden Tätigkeiten im Schlaf geredet, aber mal so all in all, was erleben denn die Menschen mit diesem Schlafphänomen?
Also Epic Dreaming wird von den Betroffenen als so ein Gefühl beschrieben, dass sie die ganze Nacht träumen. Und dadurch wird der Schlaf eben auch nicht als erholsam erlebt und die Patientinnen und Patienten klagen auch oft über eine ausgeprägte Erschöpfung am Tag. Ich weiß nicht, hattest du sowas schon mal?
Nee, also ehrlicherweise, ich glaube, ich träume total wenig oder ich erinnere mich sehr wenig.
Ja, also ich erinnere mich ja auch eigentlich nie an meine Träume. Ich meine aber, ich hatte mal eine so eine Nacht, wo ich meine Träume irgendwie so krass anstrengend fand. Ich weiß auch nicht, ob das auch Epic Dreaming war. Und man muss auch sagen, also bei den Betroffenen ist es wirklich so, dass die das nicht nur einmalig erleben, so wie ich vielleicht eben, sondern sehr regelmäßig und manchmal sogar jede einzelne Nacht. Und ich finde, da kann man sich leicht vorstellen, der Leidensdruck, der ist immens.
Ja, das klingt so, als würde man quasi nochmal einen Tag durchleben und eigentlich will man ja einfach nur mal seine Ruhe haben.
Abschalten, ja.
Gilt Epic Dreaming als Schlafstörung?
Nee, in der aktuellen internationalen Klassifikation von Schlafstörungen, da findet man das Epic Dreaming nicht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es das nicht gibt oder Menschen nicht darunter leiden können, aber internationale Expertinnen und Experten haben sich eben nicht dafür entschieden, diesem Phänomen ein quasi Etikett einer Erkrankung zu verleihen.
Mhm. Kannst du sagen, woran das liegen könnte?
Nicht mit Sicherheit, nee. Aber was auffällt und was da ein Grund sein könnte, ist, dass es wirklich zu Epic Dreaming kaum Forschung gibt. Und ich muss auch zugeben, das hat mir die Vorbereitung der Folge echt nicht leicht gemacht. Ja. Weil obwohl das Phänomen zum Beispiel im schlafmedizinischen Lehrbuch der Europäischen Schlafforschungsgesellschaft, das ist so ein bisschen unsere Schlafmedizin-Bibel, könnte man sagen. Mhm. Da wird es erwähnt. Und auch eine Kollegin von mir hat mir mal von einer Patientin berichtet, die wohl dieses Phänomen hatte. Trotzdem war es total schwierig, was Handfestes zu finden. Und ja, letztlich war es dann so, dass mir der Erstbeschreiber des Phänomens, Carlos Schenk, der ist Professor an der Uni Minnesota in den USA, der hat mir dann sehr weitergeholfen. Dem hatte ich nämlich eine Mail geschickt und er hat mir dann zwei Abstracts, so Kurzzusammenfassungen sind es für eine wissenschaftliche Konferenz, also nicht in Fachzeitschriften publiziert, von 1995 und 96 geschickt. Die waren echt noch so mit der Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Und auch eine Publikation über 28 Menschen, die Epic Dreaming erleben. Und was ich auch spannend fand, er hat mir auch geschrieben, dass er einfach damals keine Zeit hatte, das mit dem Epic Dreaming weiter zu verfolgen, weil er auch zum anderen Thema geforscht hat und heute auch eben für ein anderes Thema sehr bekannt ist. Das scheint irgendwie dann so ein bisschen untergegangen zu sein.
Das heißt, es ist einfach noch nicht gut erforscht, aber die Quelle, die es gibt, hat dir eine E-Mail geschrieben. Das heißt, ja, wir sind auf jeden Fall schon mal nah dran. Das ist schon mal gut. Dann lass uns nochmal zurückkehren dazu, was das konkret bedeuten kann, wenn jemand Epic Dreaming erlebt. Also wovon träumen dann die Menschen?
Also in diesen Träumen, da geht es typischerweise um sich ständig wiederholende und ganz triviale oder banale körperliche Aktivitäten, also zum Beispiel um sich wiederholende Hausarbeit, ich musste da sofort dran denken, so wenn du die ganze Zeit abspülen musst oder so. Oder auch so endloses Gehen durch Schnee oder Schlamm. Ja, oder auch das Laufen, also so im Sinne von Rennen, weiter Distanzen. Und außerdem können auch so intensive Empfindungen von Beschleunigung oder Drehung auftreten. Mhm. Und es ist auch so, nicht alle Betroffenen erleben überhaupt Träume mit einer Storyline. Das kann auch sein, dass der Inhalt einfach komplett random ist. Also komplett zufällig, nicht zusammenhängend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine die Vorstellung, dass das die ganze Nacht so geht, hört sich für mich unfassbar anstrengend an.
Es klingt ein bisschen so nach Fieberträumen, finde ich, oder?
Ja, ein bisschen, ja.
Wie unterscheidet sich denn diese Art von Träumen von, ich sag jetzt mal, von normalen Träumen? Also ich meine jetzt nicht nur bezogen auf die Schlafzusammensetzung, sondern auch so dieses Empfinden, ja? Also haben die Betroffenen mehr Angst oder ist das, also was macht das mit denen, diese komische repetitive Tätigkeit?
Also zum einen ist es dieses endlose immer wieder vom gleichen Träumen. Also normalerweise gibt es in Träumen zumindest irgendwie eine inhaltliche Entwicklung.
Ja.
Das ist beim Teil der Patientinnen und Patienten wohl so, aber beim anderen ist wirklich, gibt's einfach keine Entwicklung. Und charakteristisch ist auch, diese Träume sind oft vollkommen unemotional. Das unterscheidet die ja auch von normalen Träumen. Und letztlich werden diese Träume einfach auch als furchtbar anstrengend erlebt. Also die Betroffenen beschreiben das so wie, als wenn der Traummotor die ganze Nacht überläuft und als so ein Gefühl, dass der Verstand in der Nacht nie abschalten kann.
Okay, das heißt, der Traum selber ist nicht emotional, ja? Weil ich stelle mir das in sich dann schon irgendwie emotional vor, weil wenn man
furchtbar
permanent durch den Schnee laufen muss, das klingt wahnsinnig anstrengend, ne? Aber man ist jetzt nicht sauer oder man rennt vor nichts weg oder so, das meinst du, ne? Es ist jetzt so keine Angst.
Genau, es sind wirklich diese repetitiven Tätigkeiten, also Geschirr abspülen, das ist halt einfach nichts Emotionales oder durch Schnee gehen oder so. Also dieses Unemotionale, das scheint charakteristisch zu sein.
Wie wachen dann die Betroffenen auf? Ich stelle mir vor, danach ist man völlig gerädert.
Ja, also wir haben gerade gesagt, das ist sowas wie dieses Gefühl, der Verstand, der schaltet nie ab. Also diese Träume, die sind extrem anstrengend und dadurch wird auch der Schlaf als nicht erholsam erlebt. Und die Betroffenen, die klagen deshalb über Müdigkeit oder auch so eine richtige Erschöpfung beim Aufwachen und über eine starke Tagesmüdigkeit auch.
Gibt es da manchmal auch so das Ding, dass man dann so Tag und Nacht nicht richtig unterscheiden kann? So stelle ich mir das vor, wenn man permanent träumt.
Also dazu habe ich jetzt keine Berichte gefunden. Nach meinem Eindruck, den ich so beim Lesen hatte, ist wirklich so, dass die Betroffenen durchaus wissen, dass sie träumen. Und auch wenn sie dann zum Arzt gehen oder zur Ärztin, dann können sie wirklich diese Träume auch klar als Ursache für das benennen, was sie so sehr belastet.
Alles klar. Dann lass uns jetzt an der Stelle mal genauer auf die Schlafzusammensetzung kommen. Vielleicht erstmal ganz kurz, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wie ist denn der Schlaf zusammengesetzt bei gesunden SchläferInnen?
Also in der Schlafmedizin unterscheiden wir verschiedene Schlafstadien, die wir im Lauf der Nacht immer wieder durchlaufen. Und die Schlafstadien, von denen es eben vier gibt, unterteilen wir grob in zwei Kategorien. Einerseits gibt es da den sogenannten REM-Schlaf, also diese Abkürzung REM kommt vom englischen Rapid Eye Movement. Da hat man also schnelle Augenbewegungen. Wir sind aber auch gelähmt in dieser Phase und es ist auch die Phase der intensivsten Träume. Und der REM-Schlaf macht so 20-25% unseres Schlafs in der Nacht aus. Die zweite größere Kategorie, das ist der sogenannte Nicht-REM-Schlaf. Der umfasst eben Leicht- und Tiefschlaf und macht eigentlich den größeren Teil des Schlafs aus, nämlich so 75-80%. Und man muss sagen, auch in diesen Leicht- und Tiefschlafphasen, da träumen wir. Allerdings sind diese Träume weniger intensiv oder bizarr. Man sagt auch manchmal, das seien so Denkerträume.
So, Christine, und wer zählen kann, dem ist aufgefallen, du hast REM-Schlaf gesagt, Tiefschlaf gesagt und Leichtschlaf gesagt, aber vier Stadien genannt. Das musst du noch schnell auflösen.
Genau, wir unterscheiden zwei Leichtschlafstadien.
Alles klar. Und jetzt zu SchläferInnen, die Epic Dreaming erleben. Da ist die Zusammensetzung ja verändert. Wie denn?
Wohl gar nicht.
Also, ach so, ich bin davon ausgegangen, die haben jetzt einen viel größeren REM-Schlafanteil.
Nee, eben nicht. Also da findet auch ein relevanter Teil der Träume oder muss auch im Nicht-REM-Schlaf stattfinden. Und für diese Kurzzusammenfassung für eine Konferenz im Jahr 1995, die ich gerade angesprochen habe, da wurden 20 Personen, die eben dieses Epic Dreaming hatten, auch untersucht. Und dafür waren die auch im Schlaflabor. Aber die Autoren, die konnten in den meisten Fällen überhaupt keine Auffälligkeiten in diesen Schlaflabormessungen finden.
Oh, das ist ja spannend. Ich bin da jetzt einfach von ausgegangen, weil das genau danach klang. Interessant. Dann lass uns mal über die Ursachen reden. Also woher kommt denn Epic Dreaming?
Also ich habe ja schon gesagt, das ist ganz schlecht untersucht, dieses Phänomen. Und deshalb kennt man die Ursache auch nicht. Und man weiß auch nicht, ob die Betroffenen tatsächlich mehr träumen oder ob die Erinnerung an Träume verändert ist.
Ah, mega interessant. Dann lass uns mal draufschauen, was man vielleicht weiß. Weiß man, wie viele Menschen Epic Dreaming erleben?
Das ist auch unklar. Also zumindest habe ich ja keine Studienergebnisse dazu gefunden. Im schlafmedizinischen Lehrbuch der Europäischen Schlafforschungsgesellschaft heißt es dazu in einem ganz kurzen Absatz, dass es in der klinischen Praxis nicht so selten vorkäme.
Okay.
Aber genaue Zahlen findet man da nicht.
Ja. Und ist es dann dauerhaft, wenn man da wirklich so ein stark auftretendes Epic Dreaming hat, also jede Nacht? Oder kann man sagen, wie häufig erleben die Menschen das, die es erleben?
Also in dieser Kurzzusammenfassung, die ich angesprochen hatte, da wird berichtet, dass fast alle der untersuchten Patientinnen und Patienten, muss man auch sagen, also die kamen deshalb in die Klinik, weil sie eben dieses Epic Dreaming hatten, da haben fast alle das jede Nacht erlebt und auch über einen längeren Zeitraum.
Wie kann Betroffenen denn dann geholfen werden, wenn wir so wenig wissen über Epic Dreaming?
Ja, auch hier habe ich nur so ganz vage Informationen gefunden. Da heißt es in der wissenschaftlichen Literatur, dass verschiedene Therapieansätze, wie zum Beispiel eine kognitive Therapie, also man versucht mit der Kraft der eigenen Gedanken zu arbeiten, aber auch Entspannungsverfahren, Hypnose oder auch Medikamente den Betroffenen nicht helfen konnten. Also da braucht es wirklich dringend mehr Forschung.
Wow, Christine, das klingt heftig, dass es da im Endeffekt überhaupt keine richtige Therapie gibt. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die das erleben und die darunter leiden?
Also ich denke, es ist immer gut, dass das Kind einen Namen hat. Also man kann es benennen und es gibt ja auch Befunde dazu in der wissenschaftlichen Literatur, wenn auch eben nicht viele. Und ich würde trotz dass wir jetzt hier nicht eine Therapieempfehlung aussprechen können oder nicht sagen können, was da wirklich hilfreich ist, würde ich trotzdem empfehlen, zu einer Fachperson zu gehen, zum Schlafmediziner, Schlafmedizinerin, vielleicht auch aus dem psychologisch-psychiatrischen Kontext. Ja, und dann gibt es sicher trotzdem Ansätze, die man ausprobieren kann. Und auch wenn es eben keine Leitlinie zur Behandlung gibt, heißt es ja nicht, dass diese Ansätze nicht auch hilfreich sein können.
Dann kommen wir zum Kleine-Levin-Syndrom, KLS. Das nennt sich so, weil es den Namen der Forscher trägt, die es zum ersten Mal dokumentiert haben. Das war im Jahr 1925. Und zwar Willi Kleine, das ist ein deutscher Psychiater, und Max Levin, ein US-amerikanischer Neurologe. So, wir wollen hier aber von Dornröschen-Syndrom sprechen, so wird es nämlich auch genannt, gehört zu den sogenannten Hypersomnien. Christine, beschreib doch mal bitte, was passiert beim Dornröschen-Syndrom.
Ja, du hast ja schon gesagt, es ist eine Hypersomnie. Das bedeutet, die Betroffenen schlafen phasenweise sehr, sehr, sehr viel. Also mehr als 12 Stunden am Tag, oftmals sogar 15 bis 21 Stunden pro Tag.
Das ist ja krass. Das heißt, dass Betroffene manchmal nur 3 Stunden am Tag wach sind. Das ist ja nichts.
Ja, und selbst wenn sie wach sind, dann sind sie sehr, sehr schläfrig. Also eben so ein bisschen wie bei Dornröschen, die aber im Märchen ja 100 Jahre schläft. So lang ist es dann
genau.
Doch nicht.
Daher der Name.
Genau. Aber übrigens, über eine andere Hypersomnie haben wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen, nämlich die Narkolepsie. Also wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das interessiert, dann hört auch gerne mal in diese Folge rein.
Zum Dornröschen-Syndrom. Wie lange kann das andauern? Also über wie viele, ich weiß nicht, Tage, Wochen, Monate schlafen die Betroffenen so wahnsinnig viel?
Also das ist ziemlich unterschiedlich. Die Spanne, die reicht von 2 bis 30 Tage. Am häufigsten dauert eine Episode der Erkrankung aber so 1 bis 2 Wochen. Und die Phasen treten in der Regel mindestens einmal pro Jahr auf.
Ich habe gelesen, dass Betroffene beschreiben, dass sie sich so ein bisschen wie im Traum fühlen. Kann ich mir auch total gut vorstellen, wenn man nur wenige Stunden wach ist am Tag. Können Sie denn Traum und Realität noch unterscheiden?
Also, dass man sich so wie im Traum fühlt, irgendwie seltsam und abgekoppelt von der Welt, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man Traum und Realität jetzt nicht unterscheiden kann. Wobei manche Patientinnen und Patienten auch berichten, dass sich die Träume in diesen Phasen realer anfühlen als die Realität. Insgesamt denke ich aber, es ist vielleicht eher so eine bestmögliche Beschreibung dieses seltsamen Gefühls. Also Betroffene beschreiben teilweise auch, dass sie sich fühlen, als seien sie unter Wasser oder als sei ihr Geist so vom Körper abgekoppelt. Und manche haben auch Halluzinationen.
Boah, das schauert es mir richtig. Das kommt mir richtig gruselig vor, wenn man in so einem Zustand irgendwie ist. Fühlt sich so ein bisschen gefangen an fast. Ne? Träumen die Betroffenen denn dann viel in diesen bis zu 21 Stunden, die sie täglich schlafen?
Also, dass die Qualität der Träume sich verändert, das berichten manche Patientinnen und Patienten und auch, dass sie sich an mehr Träume erinnern. Aber ob das jetzt ein ganz generelles Muster ist, ist, glaube ich, unklar.
Ich habe mich nochmal nach Symptomen umgeschaut und da bin ich auf hypersexuelles Verhalten gestoßen. Das ist was, was in dem Zusammenhang oft irgendwie vorkommt. Erklär doch bitte mal, was das ist.
Also das ist einfach sexuell enthemmtes Verhalten. Das kann sowas sein wie zum Beispiel übermäßig häufiges Masturbieren. Und man muss aber sagen, es ist ein Symptom von mehreren, die in diesen Phasen mit übermäßigem Schlaf auftreten können, die aber auch auf diese Phasen beschränkt sind. Und es ist so, dass nur ungefähr 4 von 10 Patientinnen und Patienten tatsächlich auch hypersexuelles Verhalten zeigen. Es gibt eben noch andere Symptome, die teilweise auch bei eigentlich allen Patientinnen und Patienten auftreten, wie zum Beispiel, dass die Betroffenen häufig verwirrt, apathisch und ganz stark verlangsamt sind. Und die haben auch Schwierigkeiten zu kommunizieren, zu sprechen, zu lesen oder überhaupt auch sich zu orientieren. Manche berichten auch Kopfschmerzen, manche essen weniger, andere mehr. Manche rutschen in der Phase in eine depressive Stimmung. Und wenn die Episode dann vorbei ist, dann können sich Patienten manchmal nur noch bruchstückhaft oder auch gar nicht mehr an die Phase erinnern, also an das, was da passiert ist.
Völlig verrückt. Ich habe gelesen, wer das hat, der fühlt sich aber in diesen Phasen zwischen diesen Schlafepisoden. Also ich sage es mal, wenn man das mal einmal im Monat für ein paar Tage hat, dann fühlt man sich die restlichen Tage des Monats aber vollkommen normal.
Ja, und ich glaube, einmal im Monat, das wäre schon sehr häufig. Also bei den diagnostischen Kriterien ist es mindestens einmal pro Jahr.
Ah ja, okay.
Aber ja, also dazwischen haben die Betroffenen üblicherweise überhaupt keine Symptome oder Einschränkungen.
Ich könnte mir vorstellen, in so einer Phase, wo die Person sehr viel schläft, dass das Umfeld versucht, die Betroffenen zu wecken. Also ich sage jetzt mal Eltern oder der Partner oder vielleicht MitbewohnerInnen. Es gibt ja auch Verpflichtungen, also ich meine Schule, Arbeit, Termine. Was passiert, wenn man versucht, sie zu wecken?
Es gibt Berichte, dass die Betroffenen dann gereizt sind oder vielleicht auch sogar aggressiver sein können, wenn sie dann geweckt werden. Mhm. Aber gut, ich finde das irgendwie auch nachvollziehbar, dass man das jetzt nicht so toll findet, wenn man geweckt wird, wenn man halt so wahnsinnig müde ist.
Ja. Wie lässt sich all das denn als Krankheit diagnostizieren? Weil ich stelle mir das für Betroffene echt schwer vor. Mhm. Man denkt sich doch, was ist los mit mir? Also warum bin ich so wahnsinnig müde die ganze Zeit? Und dann macht sich das Umfeld vielleicht Sorgen.
Mhm. Im Wesentlichen diagnostiziert man das wirklich anhand der Symptome und des Verlaufs. Also es gibt eben mehrere Episoden mit so einer Hypersomnie, also sehr viel Schlaf pro Tag oder pro 24 Stunden, die müssen mindestens einmal pro Jahr auftreten. Und zwischen diesen Episoden haben die Betroffenen eben keine Einschränkungen oder auch Symptome. Und in vielen Fällen wird man wahrscheinlich auch andere Erkrankungen ausschließen wollen, weil man sich vielleicht auch, also man macht sich da als Betroffener oder Betroffene ja auch Sorgen, dass es auch was Schlimmeres sein könnte.
Ja, absolut. Wobei, wenn man das mal nur so 2 Tage hat, dann würde ich vielleicht denken, oh mein Gott, ich bin einfach total krank. Ich habe irgendein Virus oder sowas. Und ich weiß gar nicht, ob es einem dann so auffällt. Ne? Also da muss es wahrscheinlich echt häufiger und auch länger auftreten, damit man da drauf kommt. Ne?
Ja, vielleicht.
Wie viele Menschen sind denn weltweit betroffen von diesem Dornröschen-Syndrom?
Es ist zum Glück eine super, super seltene Erkrankung. Also pro 1 Million Menschen haben 1 bis 2 Personen dieses Dornröschen-Syndrom. Und das bedeutet, weltweit gibt es rund 12.000 Betroffene.
Mhm. Ich habe gelesen, es trifft am häufigsten junge Männer. Woran könnte das liegen?
Dafür habe ich in der Literatur keine Erklärung gefunden.
Mhm. Kann man denn sagen, wo es überhaupt herkommt? Also ist das irgendwie genetisch oder woher kommt die Krankheit?
Ja, also der Erkrankung scheint eine Genmutation zugrunde zu liegen. Es scheint auch eher so eine spontane Mutation zu sein. Ist damit wahrscheinlich keine vererbbare Krankheit. Mhm. In verschiedenen Studien wurden auch Veränderungen in bestimmten Gehirnregionen gefunden und Betroffene berichten auch, dass vor dem ersten Auftreten häufig mal ein Infekt da war, hohes Fieber da war, sie besonders viel Stress hatten, irgendwie auf Reisen waren, vielleicht noch mit einem Jetlag und auch unter Schlafmangel gelitten haben oder auch viel Alkohol getrunken hatten. Es ist also auch möglich, dass solche Faktoren, die würden wir Umweltfaktoren nennen, dass auch die dann eine Rolle bei der Entstehung spielen.
Ah, alles klar, okay. Und wenn jetzt jemand das Dornröschen-Syndrom hat, wie kann man der Person helfen?
Also weil die Erkrankung so selten ist, gibt es auch da keine richtige Leitlinie für die Behandlung. Also es gibt dann nur so Erfahrungsberichte oder kleine Fallserien. Generell kann man versuchen, mit Medikamenten das Auftreten von neuen Episoden einfach zu verhindern oder eben auch die Symptome während der Episoden zu lindern. Der beste Ansatz scheint aber zu sein, den Betroffenen die Erkrankung einfach zu erklären und die Episoden dann einfach auszuschlafen.
Wow, okay.
Und was man auch dazu sagen kann, ist, die Episoden, die werden teilweise im Laufe der Jahre kürzer oder auch weniger intensiv und manchmal verschwindet die Krankheit dann auch irgendwann ganz.
Okay, also die Hoffnung kann man haben. Mhm. Das ist doch gut. Ja. Dann kommen wir zu unserem letzten Schlafphänomen, mit dem wir uns hier heute bei Überschlafen beschäftigen wollen, zum Exploding Head Syndrome. Eine Parasomnie ist das. Was heißt das?
Ja, das ist ein unerwünschtes Verhalten oder Erleben. In diesem Fall beim Einschlafen oder auch Erwachen, also beim Übergang zwischen Schlafen und Wachsein.
Wir gehen mal in so eine Situation, in der Menschen das Exploding Head Syndrome erleben. Zum Einschlafen. Nehmen wir mal an, ich liege im Bett und ich versuche einzuschlafen. Was passiert dann?
Plötzlich nimmst du in deinem Kopf eine Explosion wahr, vielleicht auch einen lauten Knall und du siehst auch einen Lichtblitz möglicherweise, vielleicht beginnst du auch zu schwitzen. Und diese Explosion in Anführungszeichen, die ist zwar schmerzlos, aber du erschrickst dich natürlich total.
Wie lange dauert das Ganze?
Von Sekundenbruchteilen bis zu wenigen Sekunden, nur der Schreck danach. Der hält sicher länger an und kann auch sogar dazu führen, dass man dann Angst vor dem Schlafen entwickelt.
Mhm. In dem Moment, kann man als betroffene Person dann überhaupt noch einschlafen oder hält es einen wach? Weil ich stelle mir es sehr angsteinflößend vor und man denkt vielleicht, da muss irgendwas wirklich Schlimmes jetzt gerade passiert sein in meinem Kopf.
Also nach dem Schreck ist man dann schon erstmal wieder wach und je nachdem, auch wie sehr man sich davor fürchtet, dass das vielleicht auch nochmal passiert, kann es auch einfach eine ganze Zeit dauern, bis man dann wieder einschlafen kann. Und klar, also man macht sich dann vielleicht auch Gedanken, ob da was Schlimmes dahinter steckt. Also ein Schlaganfall, ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn, weil wer weiß schon, wie sich das anfühlt. Man kann an der Stelle aber auch schon mal sagen, das Phänomen an sich ist vollkommen harmlos. Also es geht nicht irgendwas kaputt im Kopf und es ist eigentlich auch kein Grund zur Sorge. Dennoch ist es natürlich belastend.
Ja, absolut. Ich stelle es mir wirklich schwierig vor, wenn das einem dann so im Bett passiert. Also man assoziiert es dann auch einfach mit dem Bett, ne?
Ja.
Treten diese Geräusche, diese Blitze oder diese Knalle denn auch im Laufe der Nacht auf oder ist das wirklich nur in den Übergängen? Weil wir haben ja auch so ganz kleine Momente in der Nacht, wo wir eigentlich wach sind. Wir erinnern uns nicht mehr dran. Kann das da auch passieren?
Ja, also sie können immer beim Wechsel zwischen Wachheit und Schlaf auftreten. Und wie du gerade gesagt hast, wir wachen ja auch mehrmals pro Nacht auf und schlafen dann wieder ein. Und insofern gibt es auch Betroffene, die das wirklich mehrmals pro Nacht erleben. Mhm. Es ist aber auch was, was teilweise phasenweise auftritt. Also man hat es vielleicht mal ein paar Nächte hintereinander und dann kommt eine Phase, wo man das gar nicht hat.
Ich habe gelesen, dass recht viele junge Menschen schon mal diese Geräusche oder diese Blitze beim Einschlafen erlebt haben. Ist das richtig?
Also das Exploding Head Syndrom ist auf jeden Fall nicht so selten, wie man denken würde. Also gerade als Person, die das noch nie erlebt hat, da denkt man ja irgendwie immer, boah, so abgefahren, das kann ja nicht häufig sein.
Ja.
Man schätzt, dass mindestens eine von 10 Personen das mindestens einmal im Leben erlebt. Und bei jüngeren Menschen ist es sogar häufiger als bei Älteren. Auch Frauen sind ein bisschen häufiger betroffen und man muss auch sagen, also möglicherweise erleben das noch mehr Menschen, gehen damit aber einfach gar nicht zum Arzt und das heißt so, die Dunkelziffer, die könnte auch noch höher liegen. Hast du es schon mal erlebt?
Nee. Also beim Einschlafen, nicht, also ich hätte, glaube ich, einen riesigen Schreck bekommen und wahrscheinlich erstmal mit dir geredet. Also ich glaube, du wüsstest es. Hattest du das schon mal?
Nee.
Okay. Was weiß man, wo das Exploding Head Syndrome herkommt?
Eine definitive Antwort gibt es da leider noch nicht. Die so häufigste Erklärung, die man dafür findet, dass dieses Gefühl der Explosion im Kopf entsteht, ist, dass die Aktivität in verschiedenen Gehirnregionen sich nicht gut synchronisiert verändert. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie in so einem Orchester, wo die Musikerinnen und Musiker zum bestimmten Zeitpunkt langsamer werden sollen, also langsamer spielen sollen. Aber jetzt ist irgendwie so, die Streichinstrumente, die machen halt irgendwie nicht mit und die Blasinstrumente, die machen zu viel, also die werden zu schnell langsam und dann ist es alles, passt halt nicht mehr zusammen. Und diese mangelnde Synchronisation, das könnte eben dieses Gefühl der Explosion auslösen. Und spannend fand ich aber auch, man glaubt heute, dass es eine Variante von etwas sein könnte, das ganz viele Menschen, also sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer und sicher auch du, schon mal erlebt haben. Nämlich, dass man beim Einschlafen, so dass der komplette Körper so kurz zusammenzuckt, so die gesamte Muskulatur. Und das geht ja häufig mit so einem Gefühl, dass man irgendwie fällt oder stolpert einher. Und ja, man glaubt, dass dieses Exploding Head Syndrom so eine Variante davon ist.
Okay, ja gut, das kenne ich. Wir haben aber auch schon öfter hier drüber geredet. Ich denke nie, dass ich hinfalle, aber ich kriege dann mit, dass ich zusammenzucke. Mhm. Du hast dieses Fallgefühl, ne?
Ich glaube, ich stehe häufig auf einer Treppe und stolper runter oder so.
Weiß man eigentlich, wo das herkommt, dieses Zusammenzucken der Muskeln?
Ja, es gibt verschiedene Hypothesen auch da. Also eben auch hier könnte vielleicht diese mangelnde Synchronisation der Aktivität irgendwie eine Idee sein. Man könnte aber auch sagen, eben, es ist ja so ein erstes Traumelement, was auftaucht. Und gleichzeitig ist aber die Muskelspannung noch gar nicht so stark abgesunken. Also die sinkt ja im Schlaf ab, aber natürlich irgendwie erst mit der Zeit, wenn man dann eben einschläft. Und wenn jetzt die Muskelspannung noch zu hoch ist und damit die Muskeln auch reagieren können und dann so ein Traumelement kommt, wo man eben fällt und eigentlich dann ja so einen Reflex hat, das in Kombination könnte eben dann zu diesem generellen Zusammenzucken führen.
Mhm. Interessante Erklärung für das Exploding Head Syndrome. Lass uns mal kurz auf den Alltag der Betroffenen schauen, die das häufiger erleben. Ich könnte mir gut vorstellen, die entwickeln wirklich so eine Angst, ins Bett zu gehen. Das hattest du eben schon mal kurz angesprochen. Sind sie vielleicht auch müder im Alltag oder wie äußert sich das?
Ja klar, also es stört zunächst mal das Einschlafen, führt damit auch potenziell dazu, dass man sich nicht ausreichend erholt fühlt am Morgen, weil man eben nicht genügend schläft. Und auch diese Angst davor, dass das passieren könnte oder wieder passieren könnte, das kann natürlich vom Einschlafen abhalten. Und kann dann auch zur Entstehung von einer Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen beitragen, ja.
Ich könnte mir vorstellen, das ist auch so eine Erkrankung, bei der die Diagnose lange dauern kann. Denn diese Symptome, die kennt ja vielleicht auch nicht jede Ärztin, jeder Arzt. Könnte ja vielleicht auch sowas wie Migräne sein.
Ja, also Daten gibt es jetzt dazu nicht, wie lange das bis zu einer Diagnose dauert. Obwohl die Symptome, muss man sagen, sie sind ja relativ charakteristisch. Ich denke mal, wenn man damit jetzt zum Hausarzt, zur Hausärztin geht oder sogar irgendwie die Ambulanz anruft, dann wird sicher erstmal geprüft, ob es nicht doch zum Beispiel sowas wie eine Hirnblutung ist oder so, weil das wäre ja potenziell lebensbedrohlich. Aber eben auch, um es an dieser Stelle nochmal zu sagen, dieses Exploding Head Syndrom, das ist angsteinflößend und man erschrickt sich wahnsinnig, aber im Kern ist es harmlos.
Mhm. Wie kann denn dann eine Therapie aussehen?
Also eine ursächliche Behandlung gibt es dafür eigentlich nicht. Die wissenschaftliche Datenlage sowohl für eine medikamentöse als auch für eine nicht-medikamentöse, also auch psychotherapeutische Behandlung, ist nicht sehr gut. Am wichtigsten scheint zu sein, die Patientinnen und Patienten darüber aufzuklären, dass eben dieses Exploding Head Syndrom nichts Krankhaftes eigentlich ist, dass es gutartig ist und wirklich auch keine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Und wenn die Betroffenen aber dann sehr schlecht schlafen oder auch deshalb eine Insomnie entwickeln, dann muss man sich ja überlegen, ob man doch zum Beispiel mit Medikamenten arbeitet oder auch die Insomnie eben in der Psychotherapie behandelt.
Das heißt, ich höre daraus, du würdest wahrscheinlich empfehlen, man lässt das mal abchecken, um zu schauen, ob es wirklich nur in Anführungszeichen das Exploding Head Syndrome ist. Und wenn es das ist, dann muss man sich keine weiteren Sorgen machen und kann sich, wenn man trotzdem darunter leidet, helfen lassen.
Ja, genau. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, das abklären zu lassen, denn das kann natürlich schon für ganz viel Beruhigung auch sorgen und dafür, dass man ja nicht so in Angst und Schrecken versetzt wird.
Also, ihr wisst jetzt Bescheid über das Exploding Head Syndrom, das Dornröschen-Syndrom und Epic Dreaming. Schon spannend, was es alles so gibt beim Thema Schlaf. Kommen wir aber noch zur Frage von Maike.
Über Schlafen. Schlafmythen-Check.
Unsere Hörerin Maike möchte wissen, ob man zu viel schlafen kann.
Zu wenig schlafen, das kann man. Zu viel als gesunder Mensch nicht, nein. Irgendwann wird man einfach von alleine aufwachen und dann auch nicht mehr gut einschlafen können. Es gibt also sowas wie ein biologisches Maximum.
Und wo liegt dieses Maximum? Also wie lange kann man maximal schlafen?
Ja, also eine Studie hat es wirklich auch untersucht und gefunden, dass sich, wenn die gesunden, jungen Studienteilnehmenden sehr viel Zeit im Bett verbringen durften, dass sich dann nach kurzer Zeit so eine durchschnittliche Schlafdauer von ungefähr 8,5 Stunden eingestellt hat. Das heißt also, dieses Maximum liegt ungefähr bei 8,5 Stunden wohl, also zumindest bei jungen, gesunden Menschen. Mhm. Und jetzt werden manche aber sagen, naja, aber am Wochenende, ich kann ja auch easy mal 10, 11, 12 Stunden schlafen. Ja, aber das liegt dann eben daran, dass wir wahrscheinlich aus der Arbeitswoche mit einem Schlafdefizit kommen und dann einfach Schlaf nachholen.
Genau, oder dass wir mal sehr lange gefeiert haben und das ganz dringend
oder das
brauchen.
Kommt auch vor.
Aber man liest ja schon manchmal, dass man klar zu wenig schlafen kann, ich glaube, das wissen wir alle, aber dass man auch zu viel schlafen kann und dass das dann negative gesundheitliche Folgen haben kann. Woher kommt dann dieses Gerücht, dieser Mythos?
Ja, das stimmt. Also verschiedene Studien haben gefunden, dass sehr wenig und sehr viel Schlaf, also regelmäßig mehr als 9 Stunden zum Beispiel, mit einem jüngeren Sterbealter in Zusammenhang stehen. Da nimmt man jedoch an, dass der viele Schlaf nicht die Ursache ist, sondern es halt möglicherweise noch eine andere Erkrankung gibt, die die betroffene Person vielleicht auch noch gar nicht kennt, die für dieses hohe Schlafbedürfnis sorgt und gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass die Person früher verstirbt. Also hier haben wir eben einen Zusammenhang, aber keinen ursächlichen Zusammenhang. Der viele Schlaf ist nicht ursächlich dafür verantwortlich, dass man dann zum Beispiel früher stirbt.
Okay, das heißt, wir können festhalten, wir können uns ins Bett legen und in aller Ruhe sehr lange schlafen und es wird uns nicht schaden. Und wenn wir dann aufwachen, dann sind wir wahrscheinlich auch erholt. Also als gesunde Schläferinnen und Schläfer.
Ja.
Christine, was nehmen wir daraus mit?
Ich nehme aus der Folge mit, dass es sehr spannende Phänomene oder Erkrankungen gibt, so neben oder abseits des Durchschnittsschlafs, die manchmal auch gar nicht so selten sind. Und du?
Ich nehme mit, dass es ganz dringend noch mehr Forschung braucht, damit Menschen, die unter diesen seltenen Schlafphänomenen leiden, auf jeden Fall Hilfe bekommen. Wenn ihr noch Themen habt, über die wir ganz dringend mal sprechen sollen hier bei Überschlafen, dann schreibt uns bitte sehr gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.